Übergänge sind immer schwierig und ich finde für junge Menschen in Pflegefamilien besonders, wenn was Neues anfängt, macht das immer erstmal Angst. Man weiß nicht, was passiert. Und natürlich stellen dann die jungen Menschen durchaus auch ihre Pflegeeltern auf die Probe.
Diese Zeit der Ablösung ist eben auch oft konflikthaft, weil nochmal so viele Themen nach oben kommen. Da braucht es einfach Ansprechpartner und die versuchen wir zu sein. Aber wir versuchen natürlich auch die zu sein, die vorher mit den jungen Menschen gucken, wie kann es gehen.
Und ich würde schon sagen, dass die Beziehung zu den Pflegeeltern erstmal das zentrale sicherheitsgebende Moment ist.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute geht es um das Thema Care Leaving, also der Übergang von Pflegekindern in die Selbstständigkeit. Wie ist es, wenn junge Menschen aus der Pflegefamilie ins eigene Leben starten? Welche Herausforderungen warten auf sie? Emotional, organisatorisch, aber auch ganz bürokratisch. Und welche Rolle spielen Pflegeeltern, Jugendhilfe und FamilienberaterInnen dabei? Darüber spreche ich mit meinen KollegInnen Claudia Meures und Jens Kalpein, die viel Praxiserfahrung mitbringen aus der Beratung und aus ganz persönlichen Begegnungen mit Care-Leavern. Viel Spaß mit dem Interview. Claudia, Jens, schön, dass ihr heute bei mir seid und wir über dieses Thema Care-Leaving sprechen. Also wenn Kinder, die entweder in der Jugendhilfe sind oder in Pflegefamilien sind, wenn sie nach und nach das Haus verlassen, erwachsen werden, wollt ihr euch aber zuerst einmal selber vorstellen. Claudia, fangen wir bei dir an.
Ja, hallo Steffen, Claudia Meures ist mein Name. Ich arbeite jetzt inzwischen seit 13 Jahren hier im Netzwerk Pflegefamilien und berate sozialpädagogische Lebensgemeinschaften und durfte ja zu dem Thema auch schon mal hier sitzen.
Genau. Für die, die Folge nicht gehört haben, nochmal ganz kurz, was sind sozialpädagogische Lebensgemeinschaften und was ist so der Kernunterschied vielleicht zu Pflegefamilien?
Ja, es gibt ganz viele Schnittmengen, nämlich vor allem, dass die Kinder und Jugendlichen in familienähnlichen Strukturen aufwachsen. Eines der Unterschiede ist, dass die Betreuenden Fachkräfte sein müssen, im Gegenzug können die das natürlich bei Pflegefamilien auch sein. Uns müssen die das sein. Dass sozusagen ihr Lohn und Brot ist, dass die Kinder bei ihnen leben und dort bestmöglich versorgt und erzogen werden können.
Genau, also es ist ein Beruf und bei Pflegefamilien vielleicht dann eher die Berufung. Und dann kommen wir zu Jens, denn du bist auch seit langer Zeit beim Netzwerk Pflegefamilien, vor allem im Bereich des westfälischen Pflegefamilien tätig, aber sag gerne noch selber was zu dir.
Ja, hallo Steffen, das stimmt. Ich bin seit 2003 im Netzwerk Pflegefamilien und dort im Bereich westfälischer Pflegefamilien tätig. Westfälische Pflegefamilien, der Begriff steht für eine sogenannte Sonderpflegeform. Und wir beraten und begleiten Pflegefamilien und bereiten die auch vor. Und das Selbstverständnis von Pflegefamilien ist ein etwas anderes, würde ich sagen, meistens als bei den sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften. Da steht eben das Familienleben im Vordergrund.
Mhm. Gut, das heutige Thema Care Leaving. Was kann man denn darunter eigentlich verstehen? Was ist mit diesem Begriff Care Leaving gemeint? Was verbindet ihr da direkt damit vielleicht?
Ja, mussten wir jetzt gerade noch mal uns den Ball zuspielen. Im Vorgespräch haben wir das ja gerade schon mal ein bisschen andiskutiert. Wann beginnt Care Leaving eigentlich und wann hört das auf oder hört es überhaupt auf? Und für uns beginnt Care Leaving schon in der Phase, wo man sich mit dem Thema Ablösung mehr beschäftigt, also wo die Gedanken der jungen Menschen sich dahin wenden, wie geht mein Leben eigentlich weiter, wenn ich nicht mehr hier in meiner Pflegefamilie oder in meiner SPLG lebe und all die Prozesse, die da dranhängen. Also auch nochmal die Auseinandersetzung mit dem Leben, mit der Biografie, mit den Beziehungen zur eigenen Familie, mit der Beziehungsgestaltung zur Pflegefamilie oder SPLG Berufsplanung und so weiter und so fort. Also da hängt ganz viel dran. Und ja, für uns beginnt das meistens eben deutlich vor dem Auszug, dass wir auch sagen, hier befinden wir uns in einem Care-Living-Prozess.
Genau, das ist, ich würde sagen, in den Pflegefamilien ähnlich. Es gibt aber auch Unterschiede. Ich finde, der Prozess Care-Leaving beschreibt eher den Prozess der Verselbstständigung, auch wenn die jungen Menschen noch in den Pflegefamilien leben. Und der Prozess Care-Leaver bezeichnet dann vielleicht eher den Zeitpunkt oder die Zeitperiode, wenn die jungen Menschen schon nicht mehr in der Familie leben. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob für junge Menschen in Pflegefamilien der Begriff Care-Leaver oder Care-Leaving so passt. Weil wenn man den versucht wörtlich zu übersetzen, dann kommt da sowas Ähnliches wie Fürsorgeverlasser raus. Und ich glaube, das Selbstverständnis oder das eigene Erleben von jungen Menschen in Pflegefamilien passt nicht unbedingt dazu.
Ist ja auch ein Begriff, dieses Care, also dass dahinter halt eine Maßnahme steckt, nämlich die Jugendhilfemaßnahme. Und ja, die gibt es natürlich bei Pflegefamilien, ist ein Teil dann von dem Jugendhilfesystem, aber der familiäre Alltag ist natürlich Familie und von daher kann ich diese Ambivalenz, glaube ich, ganz gut verstehen. Also wenn ich selber so ein bisschen an mein Erwachsenwerden denke und irgendwie man zieht aus zu Hause aus, das ist generell immer ein sensibles Thema und auch muss man ganz viele Sachen klären, also auf der organisationellen Ebene, aber gleichzeitig halt natürlich auch, was heißt das für mich und wie wird das sein? Also ein sehr sensibles Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Pflegekindern in der Pflegefamilie oder Jugendlichen, die in einer SPLG leben, wahrscheinlich noch ein wesentlich sensibleres Thema ist, weil dieses Ding Abschied nehmen zu müssen, das begleitet sie ja schon das ganze Leben lang. Würdet ihr das so unterschreiben?
Ja, ich würde das zumindest für junge Menschen in Pflegefamilien so unterschreiben. Und glaube, dass das auch deswegen so ein sensibles Thema ist, weil es diese Jugendhilferahmung gibt, die auch an ein bestimmtes Alter gebunden ist. Und wenn das so ist, beschreibt es nicht unbedingt einen natürlichen Prozess. Also deswegen, glaube ich, kann das Ängste auslösen und das beinhaltet auch für die jungen Menschen die Frage der Zugehörigkeit. Was kommt eigentlich auf mich zu? Bleiben meine Pflegeeltern Ansprechpartner? Ist das ganz selbstverständlich? Da hängen oft auch Fragen dann nochmal dran. Wieso habt ihr mich eigentlich aufgenommen? Manchmal auch finanzielle Fragen und Unsicherheit bestehen für die jungen Menschen in Pflegefamilien natürlich auch dahingehend, wie finanziere ich mich dann eigentlich auch? Wie komme ich in dem ganzen administrativen Dschungel zurecht? Wer hilft dabei? So ist Hilfeende in Anführungsstrichen oder die Zeit in der Familie, das Ende der Zeit in der Familie ist ja nicht immer unbedingt freiwillig.
Das stimmt. Er hat gerade schon gesagt, dass er das auch frühzeitig anspricht, dass dieser Prozess ja schon beginnt vor dem Auszug. Wann tauchen denn diese Themen bei euch auf oder wann besprecht ihr die? Gibt es da so ein Alter, wo man sagt, so mit 16, 17 spricht man da langsam mal drüber oder ist das früher, später? Ist das ganz individuell? Wie ist da eure Erfahrung?
Ich glaube, wenn man auf die Kinder und Jugendlichen gucken würde, würde ich sagen, es ist sehr individuell. Aber weil wir uns eben in diesem Jugendhilfekontext bewegen, gibt es auch strukturelle Anforderungen. Und das bildet sich beispielsweise in den Hilfeplangesprächen ab. Inzwischen ist es ja so, dass Kinder und Jugendliche auch schon recht früh beteiligt werden, auch an Hilfeplangesprächen. Das war nicht immer so, ist jetzt immer selbstverständlicher. Und das ist natürlich auch immer eine Zeit, wo die Kinder und Jugendlichen ein Stück gezwungen werden, sich zu reflektieren und über ihr Leben und ihre Ziele nachzudenken. Wir versuchen, das gut zu begleiten, dass das nicht überfordernd ist. Und dennoch ist es eine andere Herausforderung als bei allen anderen Kindern und Jugendlichen. Von daher finde ich, ist es ein Stück ein organischer Prozess. Und dann ist es ein bisschen unterschiedlich, wie früh die Kinder und Jugendlichen damit anfangen. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie sehr sie sich beheimatet haben, wie stimmig sich die Kontakte zur leiblichen Familie anfühlen, was berufliche Pläne sind, wie der Hilfebedarf sich auch aufs weitere Leben auswirkt. Das ist sehr unterschiedlich. Und das ist auch nicht immer so ganz einfach, das eben in diese formalen Strukturen einzupassen und da den richtigen Weg zu finden. Von daher ist es auch manchmal unser Job als Berater oder Beraterin, die Pflegefamilien oder SPLGs und die Kinder und Jugendlichen auch so ein bisschen darauf einzustimmen und das in den Blick zu nehmen.
Ja, und das stelle ich mir schon auch. Ja, du hast es gerade gesagt, mit Hilfeplangesprächen, das stelle ich mir auch für Jugendliche nicht immer leicht vor. Es ist einerseits natürlich gut, wenn sie gefragt werden, wenn sie daran teilnehmen können, aber es ist natürlich auch gleichzeitig, da sitzt dann, sitzt ihr dann als Beratende, dann sitzt das Jugendamt da, ein Vormund, wer auch immer. Also wirklich eine ganze große Runde an erwachsenen Menschen, die über die Zukunft des Pflegekindes entscheiden. Es kann was sagen, aber es gibt natürlich auch, kann natürlich auch eine ziemliche Drucksituation sein, an der Stelle zu funktionieren. So, wie gehen Pflegekinder damit um und was ist an der Stelle eigentlich hilfreich, dass die auch dann die Hilfeplangespräche auch als wirklich als Chance wahrnehmen können?
Ja, ich glaube, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Wir haben ja auch recht regelmäßig Kontakt hier im Netzwerk Pflegefamilien zu Care-Leavern und treffen uns, ich glaube, 2 oder 3 Mal mit denen im Jahr und befragen die auch, für die das damals erlebt haben. Da können wir eine Menge von lernen. Und einfach ist das deswegen nicht, weil es nicht so selbstverständlich ist, dass sie tatsächlich so gehört werden, wie sie sich's wünschen. Also damit sie wirklich im Hilfeplanverfahren eine Stimme bekommen, braucht es ja bestimmte Bedingungen. Und manchmal sind das verhältnismäßig einfache Dinge, wo die Erwachsenen aber nicht so selbstverständlich drauf achten. Also zum Beispiel, an welchem Ort findet das statt? Werden die jungen Menschen danach gefragt, wo das stattfindet? Wo fühlen die sich eigentlich wohl? Gibt es Snacks? Also sowas relativ Einfaches. Ne? Was mögen die gerne? Also stimmt die Versorgung in solchen Gesprächen? Wer sitzt wo? Ist eine vertraute Person dabei, die vielleicht gar nichts mit dem Familiensystem zu tun hat? Und wie selbstverständlich ist das? Wird auf Pausen geachtet? Bereitet man das vor oder ist das eher so ein Überfall, wo die gar nicht erinnern, an dem und dem Tag ist das Hilfeplangespräch? Also andersrum bedeutet das, ich glaube, es ist gut und wichtig, mit den jungen Menschen das Gespräch vorzubereiten, sodass sie auch eine Struktur haben, die Angst davor verlieren und eine Gewissheit darüber bekommen, dass die eigenen Themen auch vorkommen. Weil ansonsten könnte das sowas sein, ich sitze in einem Raum, den ich eigentlich gar nicht kenne und da sind viele Erwachsenen und die entscheiden über mich oder meine Biografie und das soll es ja eigentlich nicht sein. Also nicht eigentlich, sondern das soll es nicht sein, sondern die jungen Menschen sollen und müssen in meinen Augen über Beteiligung eine Stimme bekommen, um ihre eigenen Interessen auch im Sinne der Selbstwirksamkeit formulieren zu können.
Claudia, wie ist das für dich? Also wenn ich überlege, ich sitze da als Jugendlicher und bekomme von mehreren Seiten gehört, was willst du eigentlich später machen? Kennt man ja selber vielleicht von den Eltern, aber es ist natürlich ein ganz anderes Setting, nämlich mit Menschen, die halt nicht mit einem verwandt sind, wo man vielleicht auch jetzt nicht immer die besten Erfahrungen mitgemacht, die man vielleicht auch gar nicht so gut kennt und denen sagen zu müssen, was man denn eigentlich nach der Schule und nach dem Auszug machen will. Wie sorgst du dafür, dass die Jugendlichen ja das auch ja nicht als diese krasse Bedrohung ansehen?
Also vieles davon hat ja Jens schon gesagt. Also ich glaube, für die jungen Menschen ist das wie für alle Menschen. Je wohler sie sich in der Situation fühlen, umso offener können sie auch sprechen. Von daher ist es, finde ich, schon wichtig, dass die Bezugspersonen da sind, sie aber auch die Möglichkeit haben zu sagen, ich würde gerne mal mit dem Jugendamtsmitarbeiter alleine sprechen. Also dass diese Option offengelegt werden, und zwar tatsächlich offen und nicht, ja, rein theoretisch könntest du, aber ich fühle mich zurückgewiesen, wenn du als Jugendlicher mich gerade nicht dabei haben möchtest. Weil das erlebe ich schon auch, dass junge Menschen in einer bestimmten Phase ihres Lebens und insbesondere, wenn sie erwachsen werden, auch nochmal das ganze Jugendhilfesetting sehr ablehnen, weil sie darüber mit ihrer besonderen Lebensgeschichte konfrontiert werden. Und die Neugierde daran zu wecken, an einem Hilfeplangespräch teilzunehmen, wo vielleicht auch die Mitarbeitenden des Jugendamts regelmäßig wechseln, was in der Realität häufig vorkommt, das, finde ich, ist schon eine enorme Herausforderung. Und ich finde, das darf man auch ansprechen. Also das ist zum Beispiel was ich als sehr hilfreich erlebe, dass man den Jugendlichen auch zugesteht, das ist auch eine besondere Herausforderung und wir gucken mal, wie wir das hier gemeinsam meistern. So, und das ist ja kein Leistungstest sozusagen. Und das ist manchmal ja aber auch erst nochmal ein Gespräch mit dem Jugendamtsmitarbeiter oder der Mitarbeiterin, teilweise auch in Anwesenheit der Jugendlichen, wo man sich nochmal darüber austauscht, was ist eigentlich Verselbstständigung? Und dann kriegen die ja auch unsere Gedanken mit. Das finde ich immer ganz spannend, weil häufig wird erstmal gefragt, ja, kochen, waschen, bügeln und was willst du beruflich machen? Und Verselbstständigung ist ja was ganz anderes. Also klar ist das auch wichtig, dass man weiß, wie man eine Nudel kocht, aber das kriegt man in Zeiten von Social Media online relativ schnell raus. Aber wie ist das, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich Mist gebaut habe, wenn ich Geld ausgegeben habe, was ich eigentlich gar nicht hatte? Wo gehe ich dann hin? Und darf ich vor allen Dingen zurückkommen? Wem darf ich sagen, mir ist hier was Blödes passiert? Wer fängt mich dann auf? Und ich finde, das ist schon ein deutlicher Unterschied, ob man in der Jugendhilfe aufgewachsen ist oder eben in einer leiblichen Familie, weil die Rückkehroption gibt es in der Regel viel häufiger als in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, Wohngruppen und teilweise auch in Pflegefamilien. Und diese Zeit der Ablösung ist eben auch oft konflikthaft, weil nochmal so viele Themen nach oben kommen. Und da braucht es einfach Ansprechpartner und die versuchen wir zu sein. Aber wir versuchen natürlich auch die zu sein, die vorher mit den jungen Menschen gucken, wie kann es gehen?
Ja, und da natürlich diese, Jens, du hast es eben schon gesagt, diese ganzen inneren Themen auch nochmal aufploppen können. Also, warum bin ich eigentlich ein Pflegekind? Wie ist das Verhältnis zu meinen leiblichen Eltern? Habe ich Kontakt zu denen oder nicht? Will ich den vielleicht danach irgendwie wieder aufbauen? Und das kommt wahrscheinlich dann auch noch on top da drauf, ne?
Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Es hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Also ich finde, grundsätzlich sind Menschen mit 18 Jahren noch sehr jung. Die Jugendhilfe sieht eigentlich vor, mit 18 Jahren endet die grundsätzlich. Wobei das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zum Glück, finde ich, für junge Menschen vorsieht, dass es relativ leicht ist, die Hilfe bis zum 21. Lebensjahr zu verlängern. Dennoch ist es so, so sagt zumindest die Statistik, dass junge Menschen, die jetzt nicht in der Jugendhilfe leben, durchschnittlich mit 23 Jahren ausziehen. Das heißt, dieser äußere institutionelle Rahmen Jugendhilfe sorgt eigentlich dafür, in meinen Augen, dass junge Menschen relativ früh sich verändern müssen, um es mal so auszudrücken. Also entweder von ihrer Pflegefamilie wegziehen, manchmal bleiben sie auch noch dort, aber das ist dann auch nochmal eine spezielle Frage. In sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften ist das, glaube ich, noch viel strikter oder folgerichtiger. Und natürlich gehören da so Themen zu, wie sehr bin ich eigentlich gewollt, wo komme ich her, habe ich mich ausreichend mit meinen unterschiedlichen Familien auseinandergesetzt. Also junge Menschen in Pflegefamilien, wie auch in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, haben eben zwei Familien, Pflegeeltern und leibliche Eltern. Und das ist schon, finde ich, gerade im Zuge der Pubertät eine besondere Herausforderung, irgendwie das so zu sortieren und gut hinzukriegen, also eine starke Ich-Identität zu bilden.
Herr Jens hat es gerade gesagt, Claudia, bei SPLGs ist es vielleicht noch ein bisschen strikter. Was für Unterschiede gibt es da und welche Gemeinsamkeiten aber auch?
Da würde ich sagen, Jugendliche sind Jugendliche und die Themen, die mitbringen, sind exakt die gleichen. Die formale Struktur von sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften sieht ja, wie ich auch anfangs sagte, vor, dass das der Beruf der SPLG ist. Das heißt, mit Aufnahme eines Kindes ist formal gesehen ein Platz belegt und das Einkommen der SPLG sichert sich darüber. Und wenn die Jugendhilfe ausläuft, und Jens hat es gerade gesagt, in der Regel mit dem 21. Lebensjahr, wird ja dann auch die Finanzierung gestoppt. Und die Idee ist ja schon, den Kindern eine familienähnliche Struktur anzubieten. Und dennoch sieht das auch vor, dass man irgendwann auszieht. Und ich finde, das ist auch ein Thema, ja, das kann man auch nur individuell betrachten. Also das ist nichts, was wir auch, wo eine SPLG der anderen gleich ist. Ja, manche sind familienähnlicher, manche gruppenähnlicher. Das hängt auch sehr von dem Lebensalter der Pädagogen ab. Ob es auch zu Neubelegungen kommt, und natürlich ja zur Beziehung, die man aufgebaut hat und die Beziehung, die auch die Kinder fühlen, wenn die dann ausziehen. Ich finde, ein großer Unterschied ist eben tatsächlich diese Rückkehroption, die es eben in dem Rahmen, wie es in einer, ich sag mal, gut funktionierenden Pflegefamilie, ja, wenn man gut miteinander auseinandergegangen ist oder ja, gar nicht auseinander, sondern den nächsten Schritt in Selbstständigkeit gegangen ist, können die ja doch immer zurück und die haben noch ihr Zimmer zu Hause. Und das ist zumindest formal erstmal anders in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft. Und das ist auch was, was wir natürlich versuchen, sowohl mit den Pädagogen als auch mit den Kindern und Jugendlichen vorher anzusprechen und zu gucken, ja, wie wollt ihr das eigentlich miteinander machen?
Du hast jetzt gerade gesagt, die Maßnahmen enden mit dem 21. Lebensjahr, da gibt es ja Unterschiede. Manchmal ist es dann ab 18, dann kann man das, wie ist das, dann kann man das beantragen, dass es verlängert wird, weil es bestimmte Gründe gibt. Wie lang gilt diese Hilfe, Jugendhilfemaßnahme, Pflegefamilie oder SPLG erstmal und was kann man dann machen, wenn man merkt, mit 18 beispielsweise, dass der Jugendliche oder der jetzt gerade frisch Erwachsene ist noch nicht dabei, sich wirklich verselbstständigen zu können. Was ist dort eigentlich möglich?
Ja, auch erstmal wieder die formale Antwort ist, dass bis zum 18. Geburtstag es eine Hilfe für die Eltern ist, ja, egal wo die Kinder untergebracht sind. Manchmal ist der Antrag dann stellvertretend von einem Vormund oder einem Pfleger gestellt. Aber es ist im Prinzip eine Hilfe zur Erziehung, währenddessen es ab dem 18. Geburtstag eine Hilfe für den jungen Volljährigen ist. Sprich, dieser junge Volljährige muss vorher einen Antrag stellen, auch beim Jugendamt, dass die Hilfe fortgeführt wird oder in veränderter Form es eine Hilfe für ihn gibt. Ja, und das ist eben der Unterschied, ist dann für den jungen Menschen selber. Das ist inzwischen auch relativ formlos möglich. Also der Aufwand und die Energie, die reingesteckt werden muss, damit der Antrag durchkommt, ist längst nicht mehr so hoch, wie das früher mal war. Da ist, wie Jens das vorhin schon beschrieben hat, das aktuelle Gesetz deutlich für die Hilfe für die jungen Menschen da.
Okay, dann haben wir diesen technokratischen Punkt, der aber auch sehr wichtig ist, einmal abgehakt. Worüber wir jetzt noch wenig gesprochen haben, ist die Rolle von den Pflegeeltern, weil für die ist das natürlich auch was sehr Emotionales, wenn das Pflegekind, gerade wenn es wirklich vielleicht mit 2 oder 3 Jahren in die Pflegefamilie gekommen ist, man das begleitet hat, Schule, Schulabschluss und dann wird es 18, dann beginnt die Phase, wo das Pflegekind auszieht. Ja, welche Rolle spielen denn Pflegeeltern eigentlich in dieser Übergangsphase, insbesondere auch emotional?
Also ich würde sagen, dass das schon die Personen sind, die in aller Regel für die jungen Menschen Sicherheit bedeuten, ne? Und Orientierung geben. Und da versuchen wir ja auch zu unterstützen, dass genau das auch funktioniert und bei den jungen Menschen ankommt. Das ist natürlich nicht immer so. Also in dem Alter gibt es natürlich auch Konflikte. Aber Übergänge sind immer schwierig. Und ich finde für junge Menschen in Pflegefamilien besonders, wenn was Neues anfängt, macht das immer erstmal Angst. Man weiß nicht, was passiert. Und natürlich stellen dann die jungen Menschen durchaus auch ihre Pflegeeltern auf die Probe. Ne? Und dann versuchen wir miteinander, mit den Pflegeeltern, auch mit den jungen Menschen, darüber zu sprechen, wie das denn gut gehen kann. Also wie kann man Übergänge auch gestalten, damit es eben nicht, ich sag mal, ein abruptes Ende im Konflikt gibt, sondern dass man darüber spricht, was wünscht man sich, wie soll der Kontakt aussehen, wer unterstützt eigentlich dabei, also dass die jungen Menschen von den Pflegeeltern eben auch im besten Falle hören, wir machen das mit dir zusammen, ne? Und wir bleiben in Kontakt, natürlich, wir sind für dich Mama und Papa, weil das sind, klingt erstmal sehr selbstverständlich, aber ich glaube, das sind sehr zentrale Fragen für junge Menschen und ich glaube das nicht nur, man kann das auch nachlesen, also es gibt eine relativ bekannte Studie, die CLS-Studie, wo es jetzt erste Ergebnisse dazu gibt. CLS steht für Care-Leaver-Statistics. Und die gibt Auskunft darüber, über die Wünsche von den jungen Menschen und auch über den Kontakt zu den Pflegeeltern. Ne? Und natürlich spielen auch manchmal die leiblichen Eltern eine Rolle, aber gar nicht so oft, wie man gemeinhin meint. Und ich würde schon sagen, dass die Beziehung zu den Pflegeeltern erstmal das zentrale, sicherheitsgebende Moment ist. Ne? Junge Menschen brauchen einen Ansprechpartner, auch gerade wenn es dann um Veränderungen geht.
Was sind denn so typische Spannungen oder Unsicherheiten, die die Pflegeeltern haben? Kannst du so ein Beispiel vielleicht mal irgendwie sagen?
Naja, unserer Erfahrung nach ist es ja so, dass die Pflegeeltern in Anführungsstrichen das Beste für die jungen Menschen wollen. Das ist auch ganz gut so. Und manchmal geht es dann eben darum, worum kümmern sich die jungen Menschen mit Blick auf, ich sag mal, Arbeit. Ne? Oder wer sucht eigentlich eine Wohnung? Können die schon selber einen Antrag stellen, meinetwegen auf BAföG? Müssen die sich um weiterführende Schulen kümmern, Termine beim Arbeitsamt oder bei der Arbeitsagentur für mehr wahrnehmen? Und das ist immer so eine Frage, wie viel Selbstständigkeit können die schon? Was erwarten auch die Pflegeeltern und wie sehr wird das sozusagen auch begleitet und den jungen Menschen unter die Arme gegriffen? Und das geht natürlich auch um ganz banale Sachen wie, ich begleite dich dann, wenn du dein Zimmer aufräumst. Das sind so Wenn-Dann-Geschichten, die ehrlich gesagt oft schiefgehen. Aber es sind eben so klassische Spannungen, die auftauchen. Ne? Was natürlich dann auch zu dem Hinterfragen führt, wie sicher ist eigentlich meine Bindung als junger Mensch, also aus der Perspektive des jungen Menschen, zu meinen Eltern. Also gemeint sind in dem Fall jetzt die Pflegeeltern.
Ja. Ich höre so ein bisschen raus, dass eure Rolle als Berater, als Beraterin da auch so ein bisschen dann halt der Mediator sein. Da einmal zwischen den Fronten auch mal ein bisschen vermitteln zu können, damit es halt vielleicht nicht direkt eskaliert bei potenziellen Triggerpunkten, die man dann vielleicht irgendwie auch so aus dem Alltag kennt.
Ja, ich würde schon sagen, dass das so ist. Ne? Wobei ich würde sagen, das, was wir versuchen, ist, dass die jungen Menschen, auch wenn es Streit gibt, in Kontakt bleiben zu den Eltern oder umgekehrt, dass die Eltern auch den Kontakt suchen. Das klingt jetzt auch einfach, aber natürlich haben die auch Wünsche und Erwartungen, die auch berechtigt sind und werden die sozusagen enttäuscht, in Anführungsstrichen, dann ist es manchmal schwierig, auch für die Erwachsenen trotz der Enttäuschung auf die jungen Menschen zuzugehen. Und das ist schon was, wo wir dann versuchen zu übersetzen, die guten Gründe hinter dem Verhalten der jungen Menschen zu sehen und zu vermitteln.
Es ist jetzt wahrscheinlich schwierig, in Zahlen irgendwie auszudrücken, aber ich versuche es trotzdem mal. Was glaubt ihr so, wie viele Pflegefamilien auch so nach Beendigung dieser Maßnahme, also das Kind ist ausgezogen, weiterhin so eine enge Bindung auch zu den dann jetzt Erwachsenen haben, also zu den ehemaligen Pflegekindern? Habt ihr da so eine Einschätzung?
Ja, ich habe gestern mal sozusagen, bin ich mal meine Familien, die ich begleitet habe und die Kinder durchgegangen und habe mal so geguckt, ne, von wem weiß ich denn, welchen Kontakt haben die heute? Und das waren auf jeden Fall über die Hälfte, die regelmäßig Kontakt zueinander haben. Wenn du nach engem Kontakt fragst, dann müsste man jetzt mal genauer hingucken, was das bedeutet. Also ich wüsste von einigen Familien, da hatte ich jetzt letztens noch Menschen getroffen, die auch die Kinder dann, die jungen Menschen, die jungen Erwachsenen adoptiert haben. Und selbst wenn sie das nicht haben, sind die sehr regelmäßig im Kontakt, so wie ich das vielleicht früher auch zu meinen Eltern gewesen bin. Also am Wochenende vielleicht telefoniert und zu bestimmten Anlässen trifft man sich. Und wenn ich was nicht wusste, dann habe ich da auch angerufen oder bin hingefahren. Und das fand ich jetzt sehr vergleichbar. Das gibt es durchaus auch. Und wenn es weniger eng ist, hat es aber auch einen anderen Charakter. Dann gibt es vielleicht seltener Kontakt. Ne? Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt schon vollumfänglich beantwortet. Ich könnte da jetzt noch viel drüber sprechen.
Wir können jetzt hier keine Statistik erfinden, die es an der Stelle jetzt gerade nicht gibt. Nein, finde ich aber gut, diese Ansicht. Wie ist das denn bei den SPLern? Als wenn das ist ja dann der Beruf. Ist ja dann noch ein bisschen was anderes. Und wir haben ja gerade von diesen doch strikteren Trennungen gesprochen. Haben die danach häufiger denn noch Kontakt oder ist das dann weniger der Fall?
Also ich bin jetzt ja im Vergleich zu meinem Kollegen kürzer in dem Bereich. Das heißt, über den großen Erfahrungsschatz von Jens kann ich nicht verfügen und bin das dennoch jetzt so ein bisschen im Kopf durchgegangen. Ich würde denken, ja, es ist doch deutlich weniger als 50%. Wobei ich auch, also gerade so enge Kontakte, die gibt es, aber nicht so häufig. Und ich glaube, das hat schon was mit der Berufsidentität der Pädagogen zu tun, dass die auch schon auch ein anderes Angebot machen. Möglicherweise hat es aber auch an der Stelle was damit zu tun, welche Kinder oder welche Jugendlichen in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft untergebracht werden, also mit den Vorerfahrungen oder mit den Bedingungen rund um die leibliche Familie. Das spielt da sicherlich auch nochmal eine Rolle. Und ich erlebe es aber schon, dass es auch manchmal jahrelang einen sehr losen Kontakt gibt und es dann wieder auch enger wird. Und dass die Pädagogen schon auch sich nach wie vor in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stellen. Also vielleicht nicht als Mama und Papa, aber als Ansprechpartner, als Vertraute. Das ist schon was, was häufig vorkommt und auch sich wiederbeleben kann, wenn die Auszugsphase nicht ganz so harmonisch verlaufen ist.
Ja, das glaube ich auch, dass das dann halt, also, dass das auch unterschiedliche Phasen haben kann und dann gibt es einige Momente, wo der Kontakt wiederhergestellt wird. Gehen wir aber nochmal so ganz konkret zu diesem, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener zieht aus, sucht erstmal, schaut, wie kriege ich das finanziell überhaupt hin? Mit Ausbildung, vielleicht irgendwie eine Art von Studium. Das heißt, man müsste einen BAföG-Antrag stellen. Jeder weiß, BAföG-Anträge sind erstmal schon ziemlich die Hölle für jeden. Und man ist irgendwie froh, wenn das vielleicht ein Erwachsener ausfüllen kann und man das nicht selber machen muss. Das kenne ich selber noch ein bisschen. Gibt es denn so bürokratische Hürden, die für Pflegekinder einfach aus den Gründen, die es halt gibt mit ihrer spezifischen Biografie, die für die einfach noch wesentlich größer sind als für Kinder, die einfach in leiblichen Familien leben?
Also ich würde sagen, dass es die schon gibt. Du hast das gerade angesprochen, BAföG-Antrag. Für Pflegekinder ist es so, dass für den BAföG-Antrag die leiblichen Eltern Angaben machen müssen. Das funktioniert oft, wenn sie in der Familie sind. Das gibt es dann ja auch noch, wenn sie in der Familie leben und sie zur Schule gehen. Dann erhalten sie aber Unterstützung, zum Beispiel durch uns oder durch den Vormund. Wenn sie das alleine regeln müssen, ist das manchmal eine große Hürde. Also selber dafür zu sorgen, dass die leiblichen Eltern diesen Antrag ausfüllen oder unterschreiben und auch zu wissen, was mache ich denn, wenn die das nicht tun. Also auch dann gibt es natürlich Möglichkeiten, aber darum muss man wissen und das muss man sich auch trauen. Und an wen wendet man sich dann auch? Da sind wir wieder sozusagen bei Ansprechpartnern. Also der Kerlieber e.V., der Verein zum Beispiel, der auch eine sehr gute Homepage hat, der hilft dabei. Da gibt es auch sehr konkrete Vorschläge bzw. Tipps, was man machen kann. Ich finde das super hilfreich. Und auch wir handhaben es so, dass wir, auch wenn die jungen Menschen nicht mehr in den Pflegefamilien leben, Ansprechpartner sind und an der einen oder anderen Stelle Unterstützung leisten, in welcher Form auch immer. Also BAföG-Antrag ist eins. Das andere ist zum Beispiel, eine eigene Wohnung zu finden, ist nicht einfach. Und was ist eigentlich mit der Kaution? Ne? Das sind alles Dinge, um die man sich kümmern muss oder die wir auch besprechen, wenn die jungen Menschen noch in den Pflegefamilien leben. Ne? Wie viel Geld darf ich eigentlich zur Verfügung haben? Beziehungsweise wie viel Geld muss ich auch zur Verfügung haben? Und wenn das nicht genügt, wann kann ich Wohngeld beantragen? Das wären ja auch alles nur so Geschichten. Ne?
Claudia, hast du auch noch Ideen von Hürden, die du vielleicht auch mal im Arbeitskontext irgendwie gemerkt hast, wo du dachtest, okay, das ist aber heftig.
Also zum Thema BAföG würde mir schon noch einfallen, dass ja gerade die Bewilligung von BAföG häufig einen extrem langen Zeitraum in Anspruch nimmt. Und das ist für Jugendliche, für junge Menschen, die dann aus der Hilfe raus sind, natürlich ein Riesenproblem, weil die sollen studieren, aber haben kein Geld für ein Zimmer, für Essen, also für die basalsten Dinge. Und da finden sich in leiblichen Familien einfach schneller Lösungen. Ja, das ist dann auch oft Armut und schlechte Ausstattung. Aber zumindest können sie auf irgendein Sofa oder kriegen ein paar Mark zugesteckt. Das ist rein vom Formalen her viel schwieriger. Es gibt Lösungen, beispielsweise eben über den Kerlieber e.V., die da auch aushelfen. Aber es bedeutet ja auch immer wieder ein Outing. Immer wieder bin ich ein Pflegekind oder ein Jugendhilfekind. Und auch das will man ja nicht permanent. Man will ja einfach ganz normal sein. Und ich finde, das sind schon auch Hürden, die die Kinder und Jugendlichen von uns haben, auch nach dem Auszug. Das geht mir so durch den Kopf. Und das andere sind so Themen, wenn der Hilfebedarf nach dem 18. Lebensjahr sich abzeichnet, dass das auch ein längerer Hilfebedarf wird, also auch übers 21. Lebensjahr hinaus. Wir haben ja durchaus auch viele Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, mit einer psychischen Behinderung, wo also deutlich wird, selbstständiges Leben wird schwierig. Und das ist schon auch was uns häufig sehr früh auch dann schon beschäftigt. Ja, wie fangen wir an, den Lebensweg weiter zu planen mit den Kindern und Jugendlichen für die? Und auch natürlich ohne das Wissen, wie genau werden die sich entwickeln. Also was wird möglich sein und was nicht. Ich finde, das ist durchaus auch ein großes Arbeitsfeld für uns.
Das haben wir eben schon, habt ihr eben gesagt, dass ihr verschiedene Möglichkeiten anbietet für Jugendliche, die entweder gerade, also die dabei sind, sich zu verselbstständigen oder die sich verselbstständigt haben, diese Kerlieber-Gruppe. Könnt ihr darauf noch so ein bisschen genau eingehen und wie ihr dieses Thema Care-Leaving eigentlich auch dann so einstiehlt, dass das auch ein Thema wird und wie unterhalten sich die Jugendlichen darüber? Wie groß ist das Thema dann? Und was sind typische Themen, würde mich jetzt mal interessieren.
Na, wir beginnen ja mit der jugendlichen Gruppe. Also das ist, glaube ich, an den meisten Standorten, die wir hier vom Netzwerk Pflegefamilien haben, so. Und die Jugendlichengruppe entwickelt sich häufig noch mal mehr über Freizeitangebote. Und die Jugendlichen verknüpfen sich dadurch aber auch. Und die wissen, aha, das ist auch ein Pflegekind. Also darüber entstehen schon auch Verbindungen und das Wissen, aha, ich bin nicht alleine mit diesen Themen. Und manchmal ergeben sich natürlich auch Gespräche dann, ja, wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Und dann ist es eben die Aufgabe, Jugendlichen, junge Erwachsenen aus der jugendlichen Gruppe langsam rauszulösen in Richtung der Care-Leaver-Gruppe, wo das Altersspektrum dann schon nochmal größer ist, weil wir in dieser Gruppe im Prinzip auch ja wirklich Erwachsene haben. Ja? Also da gibt's erstmal auch keine Altersgrenze, aber wir gehen schon so Mitte 20, Ende 20, 30 sind durchaus aktive Care-Leaver bei uns auch, die regelmäßig kommen. Und das beginnt dann aber so circa ab 16, 17, dass wir versuchen, die jungen Leute einzuladen. Die Berater oder Beraterinnen sprechen die an und die bekommen von uns einfach auch die Einladung, dann zu der Gruppe zu kommen. Und ja, das ist manchmal ein bisschen Überwindung. Dann brauchen sie auch nochmal gutes Zureden von den Pflegefamilien. Und ich habe so den Eindruck, wenn die aber das erste Mal gekommen sind, dann kommen die auch oft das zweite Mal. Und ja, das, wir versuchen dann auch einen Mix zwischen Freizeitangebot, aber durchaus auch konkreten Gesprächsangeboten. Also das, und das nehmen die erstaunlich gerne an. Also ich finde, das ist, hat auch Tiefgang, was da kommt und wie die sich miteinander austauschen und wie sich eben die Erfahreneren mit den Jüngeren austauschen.
Ja, das finde ich gerade so spannend, dass da wirklich dann ja, mit 26, 28, dass sie dennoch noch dazukommen. Also die scheinen ja dann wirklich sich sehr bewusst dafür zu entscheiden, dieses Thema bewegt mich bis heute. Vielleicht kenne ich auch noch ein, zwei und vielleicht aber auch können die auch eine ganz besondere Ressource sein, weil die haben das ja alles schon durchlebt und können vielleicht nochmal ganz von einer ganz anderen Ebene aus erzählen, was ja, wie ihre Geschichte eigentlich war und was sollst du beachten. Das ist natürlich nochmal ein anderer Sprech, als wenn du jetzt als Beraterin mit denen sprechen würdest, ne? Oder wie, ja. Nutzt ihr das als Ressource, diese doch schon sehr erwachsenen Care-Leaver?
Ja, und das bringen die auch von sich ein. Also ich habe so den Eindruck, dass die Älteren auch gerne davon berichten. Auch von den Problemen, aber auch wie die Problemlösung ging. Und da steckt ja dann auch eine ordentliche Portion Stolz dahinter. Und das können die auch sein. Und ja, und da können die Jüngeren sich natürlich auch was von abgucken. Für die es manchmal noch ja, ein Riesenberg ist, den es zu überschreiten gilt. Aber wenn man dann so sieht, ja, und andere haben es geschafft. Ich finde, das ist eine Riesenressource. Und wir erleben das schon auch so, dass viele von den älteren Care-Leavern gerne auch was zurückgeben wollen. Also da gibt es eine hohe Hilfsbereitschaft auch, den Jüngeren an der Seite zu stehen.
Ja, das hört sich richtig gut an. Jens? Du willst noch was dazu sagen?
Ja, ich würde das gerne unterstreichen. Also die hohe Hilfsbereitschaft finde ich sehr bemerkenswert. Also angefangen von, ich hole dich ab, wenn wir uns treffen und wir fahren zusammen dann zum VSE. Also wir treffen uns oft hier und machen von hier aus dann unterschiedliche Dinge oder bleiben manchmal auch hier. Also da gibt es eine hohe Bereitschaft und ich finde eine ziemlich ausgeprägte Fürsorge, dass finde ich faszinierend, wobei die Gruppe also jetzt auch gar nicht so homogen ist. Also die sind sehr unterschiedlich. Also das sind alles junge Menschen, die entweder in SPLGs oder in Pflegefamilien gelebt haben und trotzdem sind die sehr unterschiedlich. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass sie sich aber oder und dennoch als Gruppe verstehen, füreinander einstehen und die sprechen auch viel über ihr Leben, wie war das denn in meiner Pflegefamilie und wie ist das mit dem Kontakt zu meinen leiblichen Eltern und was mache ich eigentlich gerade, also auch beruflich, wobei habe ich Schwierigkeiten, was habe ich auch für ein Ziel, was möchte ich vielleicht auch lassen, also das finde ich schon echt wichtig und wir heißen ja nicht umsonst Netzwerk, Claudia hat das gerade gut beschrieben, finde ich, wir haben so ein, also wir versuchen natürlich über die Jugendlichengruppe auch eine Brücke zu schlagen, weil ich finde, die Care-Leaver-Gruppe kann auch durchaus Mut machen für diejenigen, die jetzt noch an einer anderen Stelle sind, aber demnächst eben SPLGs oder Pflegefamilien verlassen. Das ist ein gutes Modell.
Ja, definitiv. Das würde ich auch so sehen. Wie ist das denn ab dem Zeitpunkt, wo quasi die Jugendhilfemaßnahme offiziell beendet ist? Du hast ja eben schon gesagt, du hast bis heute noch manchmal Kontakt zu ehemaligen Pflegekindern. Das ist dann quasi nicht mehr Teil deines Berufs an sich, quasi dafür bist du an der Stelle nicht bezahlt, aber gibt es denn irgendwie noch so etwas wie so eine Art Nachsorge, dass man da nochmal zu den Pflegefamilien hinfährt und schaut, wie ist es eigentlich in der Zeit, was leistet ihr als Netzwerkpflegefamilien da eigentlich?
Ja, es gibt einerseits diesen offiziellen Teil, also zu dem Konzept der westfälischen Pflegefamilien gehört eine Nachsorge. Das heißt, wenn die jungen Menschen ausgezogen sind, dann haben die Anspruch darauf, durch uns eben auch noch über circa 5 Kontakte beraten, begleitet zu werden. Das bezieht sich auf die Eltern und auch auf den jungen Menschen. Also das ist verbrieft. Das tun wir natürlich auch und es ist aber auch oft so, dass es viel, viel später dann eine Kontaktanfrage gibt und auch nochmal ein Bedarf, sowohl von den jungen Menschen wie auch von den Pflegeeltern und also von unserem Selbstverständnis her ist es uns auch sehr wichtig, das wahrzunehmen und das zu begleiten und dafür was zu tun. Also wir als Berater oder Beraterin sind ja auch Bestandteil der Biografie. Und manchmal gibt es Jahre später Anfragen, zum Beispiel, ich brauche ein Dokument und das könnte vielleicht in meiner Akte sein. Oder ich möchte was darüber erfahren, was eigentlich in der Akte steht. Ne? Das gehört zum Beispiel auch zu dem care-leading Prozess, dass wir darüber informieren, dass die jungen Menschen Recht darauf haben, da Einsicht zu nehmen. Das sind manchmal sehr bewegende und wichtige Dinge. Und das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, dass die jungen Menschen dann teilweise um die 30 sind, eigene Kinder haben, Fragen haben nach ihrer leiblichen Familie, Fragen haben, was war eigentlich in der Pflegefamilie oder auch was loswerden wollen, was wir vielleicht noch nicht wussten. Na, und ein Stück ihre Biografie mit uns rekonstruieren. Das sind, ich finde, sehr besondere Ereignisse beziehungsweise, ja, Termine. Termine klingt doof an der Stelle, aber Kontakte.
Ja, definitiv. Könnt ihr mir denn jeweils eine Geschichte erzählen, oder eine Geschichte muss es ja nicht sein, sondern quasi so ein Fallbeispiel, das glaube ich besser klingen, wo so ein Übergang von der Pflegefamilie oder SPLG in die Selbstständigkeit besonders gut gelungen ist? Und was waren die Gründe eigentlich, warum es gut gelungen ist?
Also ich könnte einige Beispiele erzählen. Also mir würde sowohl eine junge Frau wie auch ein junger Mann einfallen, die, ich bleibe mal bei der jungen Frau, die hat eine Ausbildung gemacht, hat die auch begonnen, als sie noch in der Pflegefamilie lebte. Das Thema Auszug und in eine eigene Wohnung ziehen fiel so ein bisschen zusammen mit dem Ende der Ausbildung. Also die war dann 21 Jahre geworden. Und ich würde denken, dass es absolut hilfreich war, dass die gut miteinander sprechen und aber auch streiten konnten. Also das war nicht immer nur harmonisch. Aber für die Pflegeeltern war es sehr selbstverständlich, im Kontakt zu bleiben und auch bei der Wohnungssuche zu helfen. Also weil ich bin mir sehr sicher, dass das sehr schwer gewesen wäre für die damals noch junge Frau. Und das hat dann auch geklappt. Und klar war auch, und es ist auch so deutlich formuliert worden, wenn es Schwierigkeiten gibt, kannst du dich an uns wenden, zum einen das, aber die Selbstverständlichkeit, sich von Seiten der Erwachsenen zu melden und, ich sag mal, bei der Ausstattung zu helfen, der Wohnung, wie ist das eigentlich mit einer Waschmaschine, also so verhältnismäßig banale Dinge, ne? Wie richte ich ein Konto ein, wie gehe ich mit meinem Geld um? Also die Pflegeeltern hatten auch dafür gesorgt, dass Geld für eine bestimmte Ausstattung da war. Das haben die alles im Verlauf der Hilfe, auch mit unserer Unterstützung, aber das konnten die selber auch sehr, sehr gut geplant. So, ne? Das ist jetzt zum Beispiel, das führte dann, als die ist heute 28, ich glaube, es gab auch eine Adoption, aber sie so 24, 25. Das ist jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich. In dem Falle ist das aber so. Und die haben heute, ich sag mal, einen Kontakt zueinander, wo ich sagen würde, ja, Kontakt habe ich zu meinen Eltern beziehungsweise zu meiner Mutter auch. Und das finde ich ein sehr gelungenes Beispiel. Also die würden sagen, das ist unsere Tochter. Und die junge Frau sagt, das sind meine Eltern. Und wendet sich an die zu besonderen Anlässen, Geburtstagen, Weihnachten und so weiter. Und auch, wenn sie Schwierigkeiten hat. Also sie weiß, ich kann mich darauf verlassen. Das ist nicht selbstverständlich.
Ja, und da ist viel passiert in den Jahren. Claudia, hast du auch noch eine Geschichte, ein Beispiel?
Ja, ich überlege gerade, vielleicht noch mal ein ganz anderes Beispiel, was auch gelingend sein kann, weil das, was Jens gerade erzählt hat, ist ja im Prinzip, dass man eine Familie findet anstatt der, in die man geboren wurde. Und für manche ist das ja aber gar nicht das oberste Ziel, sozusagen nochmal eine neue Familie zu finden, weil die frühkindlichen Beziehungserfahrungen gar nicht so erquicklich waren, dass das für die jungen Menschen immer ja, das einzig Wahre ist, wieder in so eine enge Bindung zu gehen. Und ich habe lange Jahre inzwischen einen jungen Mann betreut. Der war damals natürlich, ist er gerade in die Schule gekommen, der mit in der Hochphase der Corona-Zeit, also dann in eine andere Einrichtung gezogen ist, die eben eher ein bisschen mehr Freiraum gelassen hat, als das eben in so einem familienähnlichen Rahmen möglich war. Der hatte dann ein eigenes Zimmer und das war also wie so ein bisschen wie ein Apartment und Loslösung und so weiter. Also der ist noch nicht in die Selbstständigkeit gegangen. Aber wenn Not am Mann ist, wenn das Essen alle war, wenn er irgendwie eine Frage hat, das ist bis heute so, dass er sich sowohl bei seiner ehemaligen SPLG oder auch bei mir meldet. Und da würde ich schon denken, ja, das würde ich auch als gelungen bezeichnen, weil er weiß, an wen er sich wenden kann, wenn er Not ist und ansonsten ihm aber auch die Freiheit gelassen wird, sein Leben so zu führen, wie er es gerade für richtig erachtet.
Genau, also es muss nicht immer quasi diese Bilderbuchgeschichte an der Stelle sein, sondern auch gelungene Prozesse von Erwachsenwerden, die sind genauso individuell wie die Menschen sind, die sie gerade durchleben. Was würdet ihr denn diesen jungen Menschen wünschen, die gerade genau in dieser Phase sind oder bald dahin kommen?
Ja, da gibt's vieles. Also ohne, dass es jetzt allzu pathetisch klingt, würde ich sagen, Mut und Zuversicht ist auf jeden Fall hilfreich. Die Frage ist ja immer, wie entsteht das? Konkreter, ich glaube, es ist einfach hilfreich, eine langfristige oder vielleicht noch längerfristige Begleitung zu haben. Also, dass sie wissen, okay, wenn ich nicht weiter weiß, gibt es da jemanden. Im besten Falle sind das die Pflegeeltern. Manchmal sind das auch andere Menschen. Manchmal sind wir auch noch Ansprechpartner. In der Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe gibt es auch den Begriff der Lotsen. Ich glaube, dass es auch eine ganze Menge junge Menschen gibt, die könnten das gut gebrauchen. Also einen Lotsen oder eine Lotsin. Wenn eben nicht so klar ist, was kann ich eigentlich leisten, und auch aufgrund von bestimmten Einschränkungen nicht so richtig klar ist, wie geht das eigentlich, an wen kann ich mich wenden. Ich halte auch einen ganzen Arbeitstag irgendwie nicht durch. Also das würde ich den jungen Menschen wünschen, dass es da Menschen gibt, die an deren Seite sind und die das begleiten. Also auch, um Einsamkeit zu unterbinden. Also wir haben gerade viel über administrative Dinge gesprochen. Die sind sicherlich auch wichtig und die bedeuten auch eine Hürde. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es auch diesen Teil von einem sozialen Netz gibt und von Kontakten. Und die verändern sich auch, wenn junge Menschen aus der Hilfe raus sind oder wenn sie eben die Pflegefamilie oder eine SPLG verlassen. Weil dann ist der Rahmen nicht mehr selbstverständlich und Vereinsamung ist auch eine Gefahr. Also einen Freundeskreis und soziale Kontakte zu haben, finde ich sehr wünschenswert. Das fällt aber auch nicht vom Himmel. Und das ist eine Herausforderung. Das bringt auch eine Veränderung mit sich.
Ja, definitiv. Also ist vielleicht bei Pflegekindern noch mehr, weil natürlich dieses Thema Vertrauen, Bindung, das ist natürlich auch bei Freundschaften ist das ganz, ganz Wichtiges.
Und ansonsten würde ich den jungen Menschen und auch den Familien ehrlich gesagt wünschen, dass es problemloser wäre, dass die Jugendhilfe noch ein bisschen länger geht. Ich habe vorhin ja die Statistik erwähnt, ne? Durchschnittliches Auszugsalter junger Menschen liegt bei 23. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und wenn junge Menschen ungefähr 23 sind im Durchschnitt, wenn sie ausziehen, dann finde ich, müsste das für Pflegekinder oder für junge Menschen in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften erst recht gelten. Weil ich glaube oder ich bin mir sicher und weiß, dass die deutlich schwierigere Startbedingungen ins Leben hatten.
Definitiv, ja. Dann haben wir zum Schluss nochmal einen richtigen Appell. Claudia, was wünschst du denn den dann bald erwachsenen Pflegekindern, SPL-Kindern?
Ja, auch den Mut zur Vernetzung, auch untereinander. Also ich finde gerade so diese Caregiver-Gruppe, das ist ein Riesenschatz. Das ist sicherlich auch immer wieder ein Auftrag an uns, dafür zu sorgen, das so einladend zu machen, dass sie den Schritt gehen. Ich glaube, da ist auch immer noch Luft nach oben, auch wenn wir uns sehr bemühen. Aber ich glaube, da braucht es immer noch wieder neue Energie rein, weil es eben auch was Besonderes ist, wenn man ein Pflegekind war oder ist. Und das sind doch mal andere Kontakte, die man da untereinander hat. Und ja, dieses Thema, wie geht es mir, wenn ich aus einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft ausgezogen bin und wenn ich dann voller Selbstbewusstsein ausgezogen bin und dann in eine Krise gerate, was mache ich dann? Und dann ist man aus der Jugendhilfe raus. Es gibt die Coming-Back-Option, aber eben auch bis 21. Und da vielleicht nochmal kreativer zu denken, wie man trotzdem dann auch in einer SPLG, die vielleicht schon ein neues Kind aufgenommen hat, trotzdem auch nochmal einen Anker setzen zu können. Das würde ich mir wünschen, dass wir uns mit dem Thema nochmal beschäftigen, dass wir uns da auch gesellschaftlich mit beschäftigen und dass es aber auch legitim ist, dass es Menschen gibt, die damit Geld verdienen und auch ein neues Kind aufnehmen müssen. Also das ist ja auch die Kehrseite. Wir sind Menschen, die ihr Berufsleben zur Verfügung stellen für diese Arbeit, aber die Konsequenz ist auch, ja, die müssen auch da finanziert werden und sich auch in dem Rahmen bewegen können, ohne schlechtes Gewissen dann sagen zu können, so und jetzt ist Auszug dran. Also das sind wichtige Themen, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen und wo uns, glaube ich, auch die Jugendlichen helfen können und die jungen Erwachsenen, indem die uns Rückmeldung geben. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auch noch mehr von denen lernen können.
Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart zum Thema Care Leaving. Ich nehme mit, das ist ein sehr bedeutendes Thema, natürlich insbesondere für die Care Leaver selber, aber auch für die Pflegefamilien. Und da aber noch ganz viel dazugehört, bis hin zu gesellschaftlichen, politischen Vorgaben, wo es auch wahrscheinlich einiges an Anpassungsbedarf gibt. Vielen Dank für dieses Interview.
Ja.
Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Das war unser Gespräch über das Thema Care Leaving, über das Loslassen, das Dranbleiben, das Unterstützen und das gemeinsame Durchhalten auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. Vielen Dank an Claudia und Jens für ihre Einblicke und an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie es Pflegekinder schaffen, trotz eines solch schweren Starts in das Leben doch so viel daraus zu machen. Bis zur nächsten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.